Em Jesus.
Hey Jesus. Amen. Jesus. Ja, wir haben gehört, dass der Galaterbrief ein Kampfbrief ist. Und wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um die Wahrheit geht, dann ist wirklich Kampf angesagt. Wir haben im Vers gelesen am Freitag vor zwei Wochen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da beginnt's und da heißt: Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Nachdem der Herr auferstanden, aufgefahren war, ja, ist die Gemeinde hervorgekommen. Viele Menschen sind gläubig geworden. Das Evangelium wurde gepredigt. Und am Anfang, es war so zentral, diese vier Dinge waren so zentral. Das, was die Apostel gelehrt wurden, ja, was der Herr ihnen beigebracht hat, das war eine wichtige Basis für die Wahrheit und fürs Gemeindeleben. Und die Apostelgeschichte, ja, sie zeigt uns aber, es gibt eine Entwicklung. Hier ist noch alles ausgewogen. Wir haben am Freitag, als wir diesen Vers gelesen haben, hatten wir den verglichen, also ich habe ihn verglichen mit diesem Tisch, der hier steht. Du hast hier vier Beine und die sind alle gleich lang. Und dadurch steht das Ding stabil, eben und wackelt auch nicht. Ja. Und wenn man jetzt die Apostelgeschichte weiterliest, dann merkt man, dass auch diese Ausgewogenheit, die hier in diesem Vers vorhanden war, wie die sich verändert hat. Ich habe mal zwei, drei Verse, möchte ich nochmal lesen. Wenn wir in der Apostelgeschichte weitergehen, in Kapitel 11, Vers 2, da geht es ja darum, Petrus war bei den Heiden und hat das Evangelium gepredigt, gell? Er war beim Hauptmann Cornelius. Er kommt zurück nach Jerusalem, die Heiden sind gläubig geworden. Ein Apostel war dort, nämlich der Petrus. Und wir erwarten eigentlich, dass die Begeisterung groß ist. Oder? Würden wir doch erwarten, ja? Juhu, die Heiden sind auch gläubig geworden. Und wenn du aber liest, Apostelgeschichte 11 heißt, Vers 2, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm. Der eine geht hoch, jubelnd, gefüllt im Geist, ja. Der Herr hat ihm sogar durch eine Mission gezeigt, du sollst die Nationen nicht gering achten. Gell, wir kennen das Bild mit dem Netz, mit den Tieren. Und Gott sagt zu ihm, iss, schlachte und iss, oder tuch, genau. Und Petrus sagt, nein, 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 nein. Und Gott sagt ihm, was ich heilig, was ich rein bezeichne, du nicht als unrein bezeichne. Das heißt, Petrus hat so ein klares Sicht bekommen. Jawohl, sie gehören dazu. Aber die hier haben es noch nicht gesehen. Und das Ergebnis ist, sie streiten. Und hier in Kapitel 11 ist noch gut, Petrus erklärt es, beschreibt es und alles sind nachher voller Frieden. Wenn du weiterliest, Kapitel 15, Vers 24, da heißt, weil wir gehört haben, dass einige aus unserer Mitte, denen wir keinen Auftrag gegeben hatten, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verwirrt haben. Mittlerweile haben wir schon so viel agierende Brüder, die so viel scheinbar wissen und meinen zu wissen, dass es richtig kreuz und quer geht, ja. Die Klarheit des Wort, die Lehre der Apostel, sie ist nimmer so klar. In Vers 6, den wollt ihr eigentlich zuerst lesen, gleiche Kapitel heißt, 1 und 6, 1 heißt, und es kamen einige von den Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach dem Brauch des Moses könnt ihr nicht gerettet werden. Ich muss dir mal vorstellen, was für eine Verdrehung des Evangeliums. Der Herr hat das Evangelium freigemacht. Er hat gesagt, glaub, und du wirst gerettet werden. Aber sie sagen, nee, 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 so einfach geht es nicht. Beschneidung.
Mindestens.
Hier war es nur die Steinung. Wenn du weitergehst, geht es weiter. Wenn du die Religion Raum gibst, wenn du dem Gesetz Raum gibst, wie wir gehört haben, dann musst du nämlich alles halten. Das Gesetz kommt mit einem in der Tür hinein und gleich in Huckepack ist das ganze Gesetz dabei. Nimm eins, ich kann dir garantieren, am Schluss hast du das Ganze. Das ist jetzt eine Frage der Zeit. Es beginnt immer mit einem Kleinen. Und deswegen war der Herr auch so, hat er so betont, es ist nur durch den Glauben. Ich bin der Weg. Ich bin der, der euch frei macht. Du brauchst nicht noch ein Lamm. Brauchst nicht da irgendwas anderes. Der Herr ist der Weg. Und es ist wirklich, es war, muss man wirklich sagen, der Herr konnte und hat den Paulus benutzt und benutzen müssen, damit der Niedergang nicht schon zur Zeit der Apostel so stark war. Weißt du, wir wissen aus der Geschichte, das kommt ja im Galaterbrief später auch, sogar Petrus war so von der Religion schon beeinflusst, dass er Angst hat vor Jakobus. Wer ist denn Jakobus? Hat der Herr den Jakobus berufen? Lesen wir, dass der Herr ihm eine Vision gegeben hat? Was lesen wir von Jakobus? Was wissen wir von ihm? Wir wissen eins, er war der Bruder des Herrn. Er war der Bruder des Herrn. Okay, wenn Jesus der Chef ist, dann muss wohl sein Bruder auch wichtig sein. Das ist menschlich, so denken wir Menschen. Gell? Jesus ist der König, dann müssen die Brüder von ihm auch mindestens mal so kleine Vizekönige sein. Wenn der Bruder nicht da ist, nehmen wir den anderen. Das ist aber menschlich. Bei Gott gilt es gar nicht. Die Verwandtschaft spielt keine Rolle. Das Gesetz ist vorbei. Aber wir sehen, der Herr hat es wunderbar gezeigt, das Wort zeigt uns klar, es entwickelt sich. Es wird immer religiöser, das Ganze. Und wir müssen dagegen stehen. Nicht nur Paulus muss dagegen stehen, wir alle brauchen immer wieder neue Korrektur.
Amen.
Weg vom Gesetz hin zur Gnade. Weg vom Gesetz hin zur Wahrheit. Weg vom Gesetz hin zur Wirklichkeit.
Amen. Amen.
Der Vers 5, wenn wir ihn das lesen, dann weiß ich schon nichts mehr. Einige aber von der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sagten, man muss sie beschneiden. Ich muss mir echt fragen, was ist ihr Glaube? An was glauben sie? Weißt du, sie glauben, aber glauben doch nicht. Richtig, im Sinne, sie glauben, aber sie sagen, man muss sie beschneiden. Was ist das für ein Glaube? Ein Irrglaube. Ja, weil du glaubst, aber du glaubst doch nicht. Du sagst, du musst sie beschneiden und sagen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Gell, also ich bin sicher, wenn Paulus diese klare Offenbarung nicht bekommen hätte und er ein Mann war, der bereit war, für die Wahrheit zu stehen, egal was drumherum ist, Wort wäre, der Herr hätte nie so ein klares Wort hervorbringen können. Das uns hilft und uns immer wieder neu ausrichtet. Und uns immer wieder neu errettet.
Ja. Amen.
Ja, weil die Errettung, die ist ja immer wieder, die Errettung ist ja zwingend notwendig. Also zumindest, sagen wir, geht es mal von mir aus. Weil dies ja in Vers 6 heißt in Galaterbrief, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abwendet von dem, der euch berufen hat. Klar, so hin und wieder hört man ihn mal oder hat so ein Empfinden, das zu einem spricht. Aber wie schnell kommt es vor, dass man sich eben doch von seinem Wort abwendet? Ne? Braucht bloß irgendjemand ein dummes Wort schon mal sagen und schon bums explodiert man. Und ja. Von daher ist es durchaus gut, dass man sich auch immer wieder wenden kann. Und dass man eben auch wirklich die Gnade des Herrn und damit, wie war das vorhin? Genau, die Liebe des Herrn auch wirklich erfahren können. Auch.
Amen. Ich möchte vielleicht noch kurz dazu ergänzen. Es ist beeindruckend, dass Paulus so stark gegen das Gesetz spricht, der er früher ein absoluter Eiferer für das Gesetz war. Er war ja so stark im Gesetz wie nie, kein anderer zu seiner Zeit. Ja, also Und er hat sich völlig diesem Weg hingegeben. Er hat versucht, auf diesem Weg gerecht zu werden. Und er hat wirklich gesehen, es geht nicht. Das beeindruckt mich, ja. Er hat sogar diesen Weg mal beschritten. Sehr, sehr stark. Und musste am Ende erkennen, nein, das ist es nicht. Und deshalb hat er auch diesen Freimut, ja. Ich glaube, manchmal, wenn man das Gesetz nicht kennt, weiß man gar nicht, was dahinter steckt, ja. Wie verdammend es ist. Wie selbstgerecht es ist, ja. Er war so selbstgerecht, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Ja? Es hat ihm nicht gestört, andere umzubringen, ja, ins Gefängnis zu schmeißen, um seiner Gerechtigkeit nach dem Gesetz willen. Das konnte er alles tun. Und da muss der Herr einem die Augen öffnen. Ja. Oh Herr, Amen. Amen.
Also wir haben das erwähnt, das Evangelium und dann das Gesetz. Zuerst das Evangelium macht uns frei. Schenkt Frieden, schenkt Errettung, die Gewissheit, wir sind Kinder Gottes. Der Herr hat uns lieb und wir lieben den Herrn. Und dann kommt die Brüder damals, die Unterstützung, das mache ich. Und das musst du machen. Am Sonntag darfst du das dann machen. Und wie im Gesetz steht, du darfst auch nichts reinnehmen, als heißt, kann ich mal Holz oder was, steinig werden. Zum Beispiel die Bienen. Ne? Und so weiter. Und dann gibt es Differenzen. Die Erfahrung ist, du hast da Frieden mit Gott durch Jesus. Und jetzt du musst, der Friede ist weg. Dann, es geht mir heute noch so, wenn ich den, also Bruder von denen höre, du musst das. Und dann können sie die Sünde aufzählen. Also was man alles macht und das darf schon nicht. Und dann kommt auch immer diese ganze Berge, wenn man sich da nicht wenden kann und nicht verloren. Das Gesetz ist wie ein, wo ein Gefangen nimmt. Und das Gesetz der Sünde und des Todes. Und uns gefangen. Aber die Gnade hat uns frei.
Amen.
Ich bin die Gnade. Jesu Christi.
Amen. 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 Danke, Herr.
Ich habe letzte Woche vom Vers gelesen in Johannes 1, das hat mich irgendwie sehr berührt. Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Das hat mich einfach berührt, dass da steht, wir haben genommen diese Gnade, die muss ich wirklich nehmen. Die muss ich aktiv zu mir nehmen. Das fällt mir nicht zu, das ist mir bewusst geworden. Und wenn ich sie nehme, habe ich wirklich die Fülle. Der Herr ist durch so einen Prozess gegangen und das beinhaltet alles diese Gnade. Und wenn ich sie nehme, habe ich wirklich dieses überwindende Leben. Der Herr ist durch viele Situationen gegangen, er ist aber nicht bitter geworden. Er hat immer das Leben gehabt. Und wenn ich diese Gnade nehme, habe ich auch dieses Leben. Und das Gesetz bringt immer den Tod hervor und vor allem auch die Heuchelei. Wenn ich versuche, das Gesetz zu halten, irgendwann werde ich halt zum Heuchler. Wenn ich kann es nicht halten und tue so, als ob ich es halte. Und dann bin ich ein Pharisäer. Aber ich bin halt doch, für Gott bin ich tot und ich spüre auch in mir den Tod, weil es ist einfach widerlich. Wenn ich mir vormache, ich halte das Gesetz, aber eigentlich halte ich es halt doch nicht. Und ich suche mir halt die Dinge raus, die ich halten kann. Und der Rest mache ich so klein, dass ich es nur noch sehe. Darum ist wirklich die Gnade, die Fülle, weil da sind wir frei. Und da haben wir das Leben. Und wir haben ja auch jetzt angefangen, letzte Woche den ersten Punkt zu beleuchten, die Gemeinschaft. Und haben da einfach betont, die Gemeinschaft, wir brauchen da den dreieinigen Gott. Es ist eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, wie es im ersten Johannesbrief steht. Und ohne diesen Sohn und ohne diesen Vater, diese Beziehung in dieser Gemeinschaft da untereinander ist keine Gemeinschaft, wie es Gott gibt und auch wie Leben hervorkommt. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft haben, untereinander brauchen wir auch den Sohn und den Vater.
Amen.
Und dann kommt auch Leben hervor. Und das ist oft ein Weg, der ja, uns irgendwie wie fremd ist, aber es ist halt der Weg. Das müssen wir praktizieren und erfahren. Gell? Weil mit dem Verstand können wir das nicht erfassen. Weil der Geist ist halt für uns auch nicht fassbar. Aber wenn wir es tun, dann kommt Leben hervor. Amen. Amen. Nehmen wir aus seiner Fülle Gnade. Amen.
Ich fand es auch gut heute Morgen, dass wir über die Gnade geredet haben. Weil wir sind alle schwach irgendwo im Fleisch und können Gott nicht gefallen. Und durch die Gnade können wir aber Gott gefallen. Und wir hatten gestern in der Jugendversammlung, haben wir auch einen Vers gelesen über Paulus, wo er in 2. Korinther 12 sagt, dass er eben überwältigende Offenbarungen bekommt. Und er dadurch einen Dorn bekommen hat im Fleisch, damit er nicht zu hoch wird. Und dann sagt er auch, er hat gebeten vor dem Herrn, dass der Dorn weggeht. Aber der Herr sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir.
Amen.
Und das hat mich irgendwie ermutigt, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Das Gesetz will immer, dass wir perfekt sind vor Gott. Gell? Es will uns, es hat den Anreiz, dass wir immer perfekter werden. Aber die Gnade kann umso mehr wirken, wenn wir schwach sind. Und da gibt es zum Beispiel den Vers in Römer 5, da heißt, wo aber die Sünde größer wurde, ist die Gnade noch viel mehr übergesprungen. Und damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrschen soll durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das schätze ich so sehr, dass wir müssen uns hier nicht anstrengen, perfekt zu sein vor Gott, sondern wir müssen die Gnade nehmen.
Amen.
Weil sie ist wirksam. Und sie ist die Person Jesus Christus und kann uns auch, hier, ich finde es so gut, am allerliebsten will ich mich deshalb meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir zeltet. So können wir den ganzen Christus erfahren, wenn wir die Gnade nehmen in unseren Schwachheiten. Lob den Herrn.
Amen. Oh, Jesus. Danke, Herr. Den Punkt möchte ich einfach nur bestärken, was Philipp gerade sagte. Das Gesetz versucht, deinen alten Menschen zu perfektionieren. Und du selber legst mit Hand an, dich zu verbessern. Und natürlich, und das ist das Trickreiche, das Weiche, du tust es für Gott. Du tust es für Gott, du tust es nicht mal in erster Linie für dich. Du willst Gott gefallen. Und du willst dich gottgemäß optimieren, mittels des Gesetzes. Du nimmst das Gesetz, hältst ein und sagst, Gott sei glücklich, bist du auch jetzt. Was das Gesetz tut, so, das Gesetz ist auch, also es gibt Menschen, die lieben es mehr, das sind fähige Menschen. Die Fähigeren, die Starken sind für das Gesetz empfänglicher, weil sie die Kraft dazu haben, es auch vielfach zu halten. Ein Schwacher sagt gleich, lass mich damit in Ruhe, ich kann sehen. So, die Starken sind, und nicht umsonst war Paulus vorher ein Gesetzesgelehrter. Er war super klug. Er war gelehrt von Gamaliel.
er war wirklich fähig. Und drum hat er auch das Gesetz ausgeübt, so gut er es konnte. Und nachher, dass er dann so redet von Schwachheit, das ist stark, das siehst du an ihm, was passiert. Er war alles andere als schwach. Saulus von Tarsus war kein schwacher Mann, er mag klein gewesen sein, aber stark. Ja? Und das müssen wir auch sehen, dass das Gesetz schnappt sich immer die kraftvollen, starken, mächtigen, schlauen und. Und sie nehmen es und peitschen auch voran, dass es vorwärts geht. Und die Schwachen, zack, die lassen wir zurück, Kroschene, wozu schwach. Gott braucht Stärke. Nein, nein, nein. 1. Korinther 1. Das siehst du, wen er beruft. Er beruft die Schwachen. Damit nämlich nachher in der Schwachheit Gottes Herrlichkeit hervorkommt. Nicht die Herrlichkeit von Menschen. Die Stärke von Menschen. Das bringt das Gesetz hervor. Tolle, starke Menschen. Eine ganze Armee am besten. Nein. Gott nimmt genau das Hohe und er macht es weg, indem er das Schwache zu etwas macht, was du nie gedacht hast, dass aus sowas Schwachem was hervorkommen kann. Wunderbar.
Amen. Danke für deine Weisheit. Amen. Wir loben dich dafür, dass es deine Wege sind, Herr. Und öffne uns auch die Augen dafür, Herr.
Amen.
Herr, wir wollen deine wunderbaren Wege auch kennen, Herr.
Amen.